ARD Sounds.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Plus-Minus-Podcast. Heute geht es um ein paar tausend Euro, genauer gesagt darum, wie ihr euch diese paar tausend Euro sichern könnt.
Und zwar mit Solaranlagen. Da springen für euch tatsächlich ein paar tausend Euro raus. Aktuell gerechnet mit allen Zuschüssen, die ihr da noch vom Staat bekommt, wenn ihr euch eine solche Anlage aufs eigene Dach schraubt. Aber ganz wichtig, das gilt alles noch. Das wird wahrscheinlich in dieser Form, wie es jetzt gilt, abgeschafft. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir jetzt darüber reden.
Genau, besser die Kohle jetzt mitnehmen, bevor es nachher nichts mehr gibt. Und wir müssen klären, für wen lohnt sich das überhaupt? So eine Solaranlage ist ja auch erstmal ein fetter Invest, muss man auch erstmal was reinstecken. Und deshalb rechnen wir heute genau nach, für wen lohnt sich eine Solaranlage und für wen nicht. Und wer bekommt unter welchen Voraussetzungen ein paar tausend Euro raus und kann am Ende Gewinn machen?
Ja, und wir haben das wichtige Wort schon genannt, noch diese fette Förderung vom Staat gibt es noch. Die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat andere Pläne. Für alle Anlagen, die erst ab 2027 in Betrieb genommen werden, will sie diese Zuschüsse streichen. Sie findet, so eine private Solaranlage lohnt sich auch ohne staatliche Zuschüsse. Energieexperten, die sehen das allerdings anders.
Und jetzt? Noch dieses Jahr eine Anlage aufs Dach stellen und sich die Förderung sichern? Und was ist eigentlich mit denen, die kein eigenes Hausdach haben, auf das sie so eine Anlage stellen können? Trotzdem aber die Solardächer der Nachbarn mit ihren Steuergeldern mitfinanzieren müssen. Macht es denn aus deren Sicht vielleicht Sinn, diese Zuschüsse zu stoppen?
Auch wichtige Fragen. Wir sortieren in dieser Folge alle Fakten und erklären euch, was sich 2027 ändern könnte, wenn die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums Realität werden und was das für eure Planung dann bedeutet. Auf geht's auf Sonntag mit David, Alf und Anna Plank.
Also in meinem näheren familiären Umfeld. Da vergehen bei so Familienfeiern, ich würde sagen, schätzungsweise keine 10 Minuten, ohne dass nicht irgendwer sein Handy rausholt und dann mit irgendjemandem so tuschelt und das Display so zeigt und sagt, guck mal hier, meine PV-Anlage gerade zu Hause, was die da an Strom produziert.
Oh, das ist schrecklich, ne? Mein Vater,
aber ich verstehe es ein bisschen.
Ja, ich weiß genau, dass mein Vater war letztes Wochenende da und der sitzt sogar mit meinen Kindern da und zeigt ihnen, ob das Wetter in Dortmund gerade gut oder schlecht ist und wie toll die Anlage gestern performt hat und wie traurig er heute ist, weil da irgendwie eine 0,1 steht oder so. Es ist wirklich total verrückt, es nervt alle übrigens, die nichts damit anfangen können und sagen, jetzt pack doch mal das Handy weg, ich brauche diese App nicht und es interessiert mich auch nicht, ist aber natürlich für die, die sowas auf dem Dach haben, echt ein aktuelles Doppelplus. Du produzierst eigenen Strom, übrigens für einen Bruchteil von dem, was du sonst bei deinem Stromanbieter bezahlst, und wenn du noch was übrig hast, dann verkaufst du den Strom auch noch an alle anderen.
Das ist echt cool, ne? Also alles, was du nicht selbst brauchst, kann ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden und dafür gibt's Geld. Einspeisevergütung nennt sich das. Das ist eine staatliche Förderung für privat erzeugten Solarstrom. Reich wird man damit jetzt klassisch nicht, aber so ein paar tausend Euro kommen über die Jahre zusammen.
Noch. Denn genau diese Förderung will die Bundeswirtschaftsministerin streichen. Nicht für alle privaten Solaranlagen, sondern nur für neue, also für die, die ab 2027 in Betrieb genommen werden. 2027, boah, das ist ja direkt vor der Tür und das ist eben diese Zahl, die da im Entwurf für eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes steht. Das hat das Bundeswirtschaftsministerium vorgelegt und das soll alles jetzt gerade mit den Ministerien abgestimmt werden. Aber 2027 ist jetzt ja nicht mehr wirklich lange hin.
Nee, und alle, die sich ab 2027 dann eine Solaranlage aufs Dach bauen, bekommen diese Förderung möglicherweise nicht mehr. Bundeswirtschaftsministerin Reiche findet, eine Solaranlage rechne sich auch ganz ohne zusätzliches Geld vom Staat.
Die Kombination aus Aufdach, PV und Batterie wird jetzt schon durch die Kunden nachgefragt. Optimiert braucht es dafür keine Förderung.
Der Energieexperte vom Online-Portal Finanztipp, Benjamin Weigel, der sieht es anders.
Ich würde schon sagen, dass man ein bisschen Zeitdruck hat, weil nach allem, was wir bei Finanztipp auch durchgerechnet haben, wird sich eine PV-Anlage unter den Bedingungen, die jetzt gerade im Raum stehen für 27, deutlich schwerer rentieren für den Privathaushalt.
Wer hat jetzt recht? Braucht man die staatlichen Zuschüsse, damit sich so eine PV-Anlage rechnet? Oder lohnt es sich tatsächlich auch, den Strom vom eigenen Dach direkt an der Strombörse zu verticken, das selber zu machen? Das klären wir jetzt.
Im Moment kann man sagen, in ganz vielen Fällen rechnet sich eine Solaranlage. Unter anderem, weil es diese Einspeisevergütung gibt und sich die Kosten über die Jahre eben verlässlich wieder einspielen, also amortisieren. Um auszurechnen, ob eine PV-Anlage Sinn macht, sortieren wir jetzt mal ein paar Zahlen.
Ja, und damit fangen wir jetzt mit dem fettesten Batzen an, denn man muss ja auch erstmal was reintun, um nachher was rauskriegen können. So eine Solaranlage, die kostet auch echt einen fetten Batzen, ne? Laut dem Online-Portal Finanztipp liegt der Preis für eine Anlage in der Größe, die man so für ein Familienhaus braucht, bei bis zu 16.000 Euro. Aber je nach Komponenten und Anbieter gibt's auch mega große Unterschiede.
Sinnvoll ist es auf jeden Fall, auch in zusätzlichen Speicher zu investieren, also in eine Batterie. Laut ADAC kostet ein Komplettpaket aus Solaranlage und Speicher inklusive Montage so zwischen 10.000 und 22.000 Euro netto. Ähnlich rechnen auch die Experten von Finanztipp.
Ja, und wenn man das Geld jetzt reingesteckt hat, dann kann man mindestens 20 Jahre lang selbst Strom produzieren. Experten sagen, dass eine PV-Anlage meist sogar noch länger hält, manchmal sogar 35 Jahre. Nach dieser Zeit ist sie dann auch nicht einfach so kaputt oder man müsste sie komplett austauschen. Normalerweise produziert sie einfach nach und nach immer ein bisschen weniger Strom und dann müssen mal einzelne Teile im Laufe der Zeit ausgewechselt werden. Aber diese fette Investition, von der wir gerade gesprochen haben, die gibt's nur am Anfang.
So, wir haben gesagt, bis zu 22.000 Euro netto. All in all, was bekommen wir denn für so ein Invest? Wir bekommen einen super niedrigen Strompreis als Gegenleistung. Also wenn man alle Kosten für eine Solaranlage zusammenzählt und mit einer Lebensdauer von 20 Jahren für die Anlage rechnet, dann produziert man die Kilowattstunde Strom mit der eigenen Anlage für etwa 10 Cent. Das zeigen Berechnungen des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme. 10 Cent.
Das ist ein Sensationspreis. Es wird ein bisschen teurer, müssen wir ehrlicherweise sagen, für die Kilowattstunde, wenn man sich jetzt noch, du hast gerade von einer Batterie gesprochen, wenn man sich so einen Batteriespeicher noch zusätzlich anschafft. Und trotzdem kostet der Solarstrom auch so vom Dach nur einen Bruchteil von dem, was man sonst so seinem Stromanbieter zahlen müsste, wenn man den Strom einfach so kauft. Laut Statistischem Bundesamt haben Privathaushalte in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 2025 im Schnitt mehr als 40 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Das ist also schon ein ganz anderer Schnack. Wir sehen ganz deutlich, Solarstrom ist billiger und über die Jahre läppert sich die Ersparnis ganz schön zusammen, meint Benjamin Weigel von Finanztipp.
Das summiert sich dann eben auf 20 Jahre auf eine sehr, sehr hohe Summe, oft im weit fünfstelligen Bereich, was ich dann an Stromkosten einsparen kann.
Fünfstellig, das heißt 10.000 Euro und mehr. Finanztipp hat ausgerechnet, dass sich eine Solaranlage schon ab einem Stromverbrauch von 3.000 Kilowattstunden im Jahr rechnen kann. Wer mehr Strom verbraucht, profitiert schneller.
Je höher der Strombedarf ist, desto eher kann sich auch eine PV-Anlage abzahlen, also rentiert sich dann wirklich auch auf dem eigenen Zuhause.
Also schaut mal in eure Abrechnung vom letzten Jahr, wie hoch euer Stromverbrauch ist, dann habt ihr mal so eine Hausnummer. Grob zur Einordnung, wer zu viert in einem Haus wohnt, verbraucht typischerweise ungefähr 4.000 Kilowattstunden im Jahr.
Und deshalb halten wir mal fest, man kann mit einer Solaranlage richtig Stromkosten sparen. Das ist das eine, aber ich habe ja vorhin gesagt, es ist eigentlich so ein riesiges Doppelplus, denn das andere ist, dass ich noch zusätzlich Geld verdienen kann, wenn ich Strom ins öffentliche Netz einspeise. Diese Einspeisevergütung vom Staat und die schauen wir uns jetzt mal genauer an.
Im Moment ist es so, dass der Staat euch den Strom quasi abkauft für einen festen Preis. Wie viel man bekommt, hängt davon ab, wann die Anlage ans Netz gegangen ist. Für neue Anlagen liegt die Einspeisevergütung aktuell bei knapp 8 Cent pro Kilowattstunde. Das ist jetzt kein Hammerpreis, aber eben doch ein finanzieller Zuschuss, der sich über die Jahre gesehen auszahlt. Denn den Zuschuss gibt es 20 Jahre lang.
Ja, und der Zuschuss ist garantiert. Dieser Preis ist garantiert. Egal, ob ihr jetzt morgens, mittags oder abends Strom ins Netz liefert, ihr bekommt immer den gleichen Preis. Es gibt nur eine kleine Ausnahme, zu der aber später mehr. Erstmal können wir trotzdem hier festhalten, normalerweise ist diese Einspeisevergütung tatsächlich fix. Und das, obwohl der Preis für Strom auf dem Markt überhaupt gar nicht gleich ist, sondern immer megamäßig schwankt.
Das liegt daran, dass Strom an der Börse gehandelt wird. Wenn wenig Strom da ist, dann steigen die Preise. Und wenn viel da ist, dann sinken sie. Im Extremfall können sie sogar ins Negative kippen. Also wenn viel Strom da ist, aber wenig gebraucht wird. Am 1. Mai zum Beispiel war das, da war das Wetter gut, mit viel Sonne. Um die Mittagszeit lag der Preis an der Strombörse deshalb für anderthalb Stunden bei fast minus 500 Euro pro Megawattstunde.
Ja. Da habe ich auch auf der Alster auf dem Boot gelegen, bin da rumgepaddelt und habe auch keinen Strom verbraucht, sondern das mit Muskelkraft gemacht. Ja. Ja. Aber gut, das sind tatsächlich die Ausnahmen. Über die habe ich gerade schon kurz gesprochen. In Zeiten, in denen der Preis an der Strombörse negativ ist, bekommen die Besitzer neuer Solaranlagen auch jetzt schon keine Einspeisevergütung mehr. Das gilt seit Februar 2025. Dazu haben wir übrigens letztes Jahr eine Podcast-Folge gemacht, findet ihr bei uns in den Shownotes. Und ist alles andere als eben der Normalfall, also Sonderfall. Insofern halten wir tatsächlich fest, private PV-Anlagenbesitzer bekommen, egal ob an der Strombörse gerade der Preis hoch oder niedrig ist, ihre Einspeisevergütung von ungefähr 8 Cent.
Und auch wenn das jetzt mickrig klingt, ne, am Ende kommen da doch die geschenkten Tausender raus, von denen wir am Anfang gesprochen haben. Finanztipp hat das für einen typischen Haushalt mal durchgerechnet. Über den gesamten Förderzeitraum von 20 Jahren kommen da mehr als 8.000 Euro an Einspeisevergütung zusammen.
Ja, und da ist dann unser finanzielles Doppelplus unterm Strich plus eins für alle, die mindestens 3.000 Kilowattstunden Strom im Jahr verbrauchen, weil sie ihren Strom viel billiger produzieren, als wenn sie ihn vom Anbieter kaufen müssen. Und plus zwei, weil man mit der Einspeisevergütung über die Jahre auch ein paar Tausender verdient. Das alles gilt jetzt noch. Deshalb ist die Empfehlung von Finanztipp-Fachmann Benjamin Weigel auch eindeutig.
Von daher kann es sich schon lohnen, wer denn schon eine PV-Anlage länger plant oder sich mit dem Gedanken trägt, das jetzt dieses Jahr noch umzusetzen.
Ja, und man muss schon sagen, es ist jetzt ziemlich viel Druck, ne? So jetzt oder nie. Dabei hat die Wirtschaftsministerin doch gesagt, eine Solaranlage lohnt sich aus ihrer Sicht ja auch ohne Förderung. Wenn das so wäre, ja, dann hätten wir ja diesen Druck gar nicht. Den könnten wir mal so ein bisschen rausnehmen und müssen nicht sagen, jetzt sofort und gleich Anlage sofort installieren aufs Dach und sonst lohnt sich das nicht. Also deshalb, wir nehmen Frau Reiche beim Wort, rechnen wir nochmal und zwar diesmal ohne Einspeisevergütung.
Wenn die Förderung tatsächlich gestrichen wird, dann fällt die Preisgarantie weg für den Strom, den ihr bisher mit eurer Anlage ins Netz eingespeist habt. Natürlich nur, wenn ihr mehr Strom produziert habt, als ihr braucht. Also wir reden von diesen knapp 8 Cent, die ihr bisher dafür bekommen habt.
Das heißt, bei der Frage, ob sich eine Solaranlage auf dem eigenen Dach lohnt oder nicht, geht es dann in erster Linie um dieses erste Plus. Lohnt es sich für euren Haushalt, dass ihr möglichst viel Strom selber preiswert für euch selbst produziert. Denn wie viel vom zweiten Plus noch übrig bleibt, das ist ja eben nicht mehr so eindeutig. Wie man auch ohne Einspeisevergütung mit seinem Stromverkauf noch selbst Geld verdienen kann, darüber reden wir gleich noch.
Was wir an dieser Stelle aber schon mal verraten können, wenn die Einspeisevergütung wegfällt und ihr euren Strom zum Marktpreis ins Netz einspeist, dann ist das in den allermeisten Fällen weniger lukrativ. Also nochmal ehrlich rechnen. Wie ist das mit dem eigenen Verbrauch und der Ersparnis? Wenn ihr nur 3000 Kilowattstunden Strom im Jahr verbraucht, sagt Finanztipp, dann dauert es fast doppelt so lange, bis sich eine Anlage mit Speicher rechnet, nämlich über 30 Jahre. Aber 30 Jahre muss so eine Anlage ja auch erstmal halten. Und deshalb sagt man eigentlich, also spätestens nach 20 Jahren sollte sich eine Solaranlage amortisiert haben.
Und deshalb sagen viele Experten auch, dass sie eine PV-Anlage nach den neuen Regeln ab 2027 nur noch für Leute empfehlen, die sehr viel Strom verbrauchen. Also 8.000 Kilowattstunden im Jahr. Auf so einen Verbrauch kann man zum Beispiel kommen, wenn man Elektroauto fährt, das selber bei sich lädt oder zum Beispiel auch eine Wärmepumpe hat, die verbraucht auch viel Strom. Wer viel Strom verbraucht und einen großen Teil davon eben selbst auf seinem Dach produzieren kann, für den rentiert sich eine PV-Anlage tatsächlich auch ohne diese Einspeisevergütung, ohne Geld vom Staat. Das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme schätzt, dass dein Eigenverbrauch um etwa 15% steigen müsste, damit sich die Anlage ohne Einspeisevergütung rechnet.
Im Prinzip gibt das Wirtschaftsministerium sogar selbst zu. Im Entwurf für die Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes steht, dass die Anlagen bis 25 Kilowatt installierte Leistung aus Sicht des Ministeriums wirtschaftlich sind, auch ohne staatliche Förderung, sofern sie hohe Eigenverbrauchsanteile realisieren können. So, und jetzt Klartext. Da steht, eine PV-Anlage wird künftig nur noch Sinn machen, wenn ihr Strom vor allem für euch selbst produziert.
Und dann wäre ein ordentlicher Speicher ganz sinnvoll, ne? Damit ihr den Strom, den ihr produziert, in sonnigen Zeiten für abends oder für Regentage auch auf Vorrat habt. Und wenn ihr möglichst viel vom eigenen Solarstrom selbst verbrauchen wollt, dann muss das Ganze irgendwie auch intelligent gesteuert werden. Dazu braucht ihr ein Energiemanagementsystem, einen Smart Meter, einen intelligenten Stromzähler. Das wird dann wirklich ein krasser Strom 2.0.
Okay, dann fangen wir mal mit dem Energiemanagementsystem an. Das sorgt dafür, dass dein Strom intelligent genutzt wird. Denn mit so einem System musst du dann eben nicht mehr selbst Knöpfchen drücken und Geräte an- und ausschalten, wenn es gerade günstig ist, sondern das System regelt das für dich, sodass du zum Beispiel dein Auto lädst, wenn der Strom da ist oder dein Batteriespeicher oder die Waschmaschine genau dann startet und du eben nicht alle Geräte selbst einschalten musst, wenn du abends heimkommst und vielleicht eben gerade kein Strom produziert wird.
Ja, und so ein Energiemanagementsystem regelt auch, dass der Strom, der übrig ist, eben zum bestmöglichen Preis ins Netz verkauft werden kann. Damit sind wir dann bei der Frage, ja, wie kann ich denn den überschüssigen Strom in Zukunft einspeisen? Wenn die Einspeisevergütung gestrichen wird, dann soll man den Strom ja vom eigenen Dach auch selbst verkaufen. Das könnt ihr aber gar nicht einfach selber machen. Dafür braucht ihr einen sogenannten Direktvermarkter. Das ist ein Unternehmen, das den Strom für euch dann an der Börse verkauft.
Ja, und da fängt das Problem schon an. Es gibt bislang nämlich relativ wenige Direktvermarkter, die auch kleine Mengen Strom von Privathaushalten abnehmen. Luox Energy, Sonn, Octopus Energy sind da so Anbieter, die das schon machen. Teilweise auch manche Stadtwerke. Und man kann sagen, immerhin ist da Bewegung drin. Die Zahl der Anbieter steigt, aber die Direktvermarkter verkaufen euren Strom natürlich nicht umsonst, sondern verlangen dafür eine Gebühr. Mindestens 50 Euro im Monat, sagt der ADAC.
Und außerdem gibt's technische Hürden. Die Direktvermarktung funktioniert nur mit einem Smart Meter. Über diesen digitalen Stromzähler können eure Daten von außen, also von den Netzbetreibern, ausgelesen werden. Natürlich kostet auch der Betrieb des Smart Meters Geld. Die laufenden Kosten liegen bei bis zu 140 Euro im Jahr. Und wenn all diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann... Nur dann könnt ihr euren schönen Sonnenstrom eigentlich total gewinnbringend an der Börse verticken. Nämlich, indem ihr immer dann Strom einspeist, wenn er ganz besonders teuer ist. Das hat auch Yannick Schall vom Startup 1,5 Grad gesagt. Was wir hier dazu sagen müssen, 1,5 Grad vertreibt unter anderem Solaranlagen und Steuerungstechnik. Und Schall meint, wenn man es klug anstellt, dann kann man sogar richtig Kohle machen mit seinem Sonnenstrom.
Wenn ich hier mit einer intelligenten Steuerung arbeite und bewusst die Einspeisung meines Solarstroms in die Randzeiten, also morgens und abends, verschieben kann, unter Zuhilfenahme eines Speichers, dann kann das durchaus sehr, sehr wirtschaftlich sein, sogar attraktiver als die aktuelle Einspeisevergütung.
Theoretisch. Praktisch ist diese schöne neue Welt aber für die allermeisten noch überhaupt nicht in Sicht. Denn es sind eben noch nicht die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass man Strom immer zum optimalen Zeitpunkt einspeisen kann. Deshalb ist Solarstrom an der Börse in der Praxis eigentlich gar nicht viel wert. Letztes Jahr haben Sonnenstromproduzenten im Durchschnitt gerade mal 4,5 Cent pro Kilowattstunde bekommen. Davon muss man die Kosten für die Technik und die Provision an den Direktvermarkter abziehen. Finanztipp hat deshalb ausgerechnet, dass es sich nicht lohnt, weil ihr mit dem, was ihr an Strom ins Netz verkauft, im Schnitt eben nicht auf die 8 Cent kommt, die euch die Einspeisevergütung bisher ja garantiert hat. Finanztipp schätzt, dass es gerade mal die Hälfte sein dürfte. Über 20 Jahre kommt man statt auf gut 8.000 Euro Förderung nur auf Einnahmen von 4.000 Euro.
Und schuld ist darin übrigens vor allem die schlechte Infrastruktur. Haben wir auch hier schon häufig drüber geredet im Plus-Minus-Podcast. Bislang können wir den Strom einfach nicht genau in dem Moment einspeisen, in dem er besonders teuer ist. Weil kaum jemand so einen Smart Meter hat, mit dem man das steuern kann. Yannick Schall von 1,5 Grad sagt, Deutschland sei da im Moment noch absolutes Schlusslicht in Europa. In Schweden, in Dänemark haben längst alle Haushalte Smart Meter. Und rate mal, wo Deutschland da steht. Bei uns liegt die Einbauquote für intelligente Messsysteme bei, Achtung, 5,5%.
Und das, obwohl Smart Meter ja sogar für bestimmte Anlagen Pflicht sind, die werden nur nicht eingebaut. Wir sind da einfach zu langsam. Aber wenn sich das mal ändert, dann kann die Direktvermarktung total attraktiv werden. Aber eben erst, wenn unser Stromnetz durchdigitalisiert ist und auch die hohen Vermarktungskosten sinken.
Also fassen wir nochmal zusammen. Wenn die Einspeisevergütung gestrichen wird, dann wird es deutlich schwieriger, eine eigene Solaranlage wirtschaftlich zu betreiben. Denn Direktvermarktung lohnt sich im Moment noch nicht wirklich. Deshalb kommt es tatsächlich auf euren eigenen Stromverbrauch an, wenn ihr überlegt, ob sich eine eigene Solaranlage auch ohne staatliche Förderung rechnet.
Das ist im Grunde auch eines der Ziele der EEG-Reform. Die Einspeisevergütung soll wegfallen, damit die Leute künftig lieber mehr vom eigenen Strom selbst verbrauchen und speichern und eben nicht ins Netz einspeisen. Denn, und auch das gehört zur Diskussion, wir brauchen diesen Strom im Moment eben nicht immer. Sondern es gibt Zeiten, in denen es zu viel Strom auf dem Markt gibt. Auch dieser Überschuss verursacht Kosten und die müssen wir alle tragen.
Ja, also reden wir jetzt nochmal übers Geld und schauen uns nochmal genauer an, was die staatlichen Zuschüsse für private Solaranlagen uns alle kosten und was sich da einsparen ließe und ob wir alle, also auch die Leute ohne eigene PV-Anlage, davon möglicherweise unterm Strich profitieren.
Wichtiger Punkt, denn aktuell wird die Einspeisevergütung aus Steuermitteln finanziert. Grundsätzlich zahlt der Staat jedes Jahr fast 20 Milliarden dafür, dass unter anderem Photovoltaik, Wind, Wasserkraft oder Biomasseanlagen finanziell gefördert werden. Private Solardächer sind nur ein Teil davon, aber ein relevanter. Eben auch, weil sie in den letzten Jahren der totale Boom waren und auch immer noch sind. Wenn man die Förderung für neue, kleine Solaranlagen jetzt stoppt, könnte das also viel Geld sparen. Nach Berechnungen des Beratungshauses eVenture könnten in den kommenden 3 Jahren rund 3,5 Milliarden Euro eingespart werden.
Es geht also um ziemlich viel Geld und zwar um Geld, und das gehört auch zur ehrlichen Rechnung dazu, von dem vor allem die profitieren, die ja eh finanziell vergleichsweise gut dastehen, weil sie nämlich ein Eigenheim haben, auf das sie sich überhaupt eine Solaranlage bauen können. Warum sollen alle zusammen die unterstützen, damit sie mit einer PV-Anlage dann auch noch Stromkosten sparen können? Ist es vielleicht dann doch eine gute Idee, solche Zuschüsse zu streichen?
Könnte man so sehen. Aber vielleicht kostet uns der Ausstieg aus der Förderung auch was. Weil wir nämlich die Energiewende ausbremsen und eben nicht unabhängiger werden von fossilen Energien. Und uns das langfristig vielleicht viel mehr kosten wird. Unter dem Gesichtspunkt haben wir uns die neuen Ideen der Wirtschaftsministerin auch mal angeguckt und haben gefunden, erstmal am Ziel, die erneuerbaren Energien auszubauen, hält das Ministerium fest. Bis 2030 sollen 80% des Stroms, den wir verbrauchen, aus erneuerbaren Energien kommen. Aktuell liegt der Anteil bei gut 60%.
Und jetzt argumentiert das Wirtschaftsministerium wie folgt. Es will, dass künftig große Solaranlagen verstärkt Strom liefern, weil die effizienter und günstiger produzieren können. Die Frage ist jetzt aber, ob das so funktionieren kann, Kosten senken und trotzdem das ganze Solarfeld insgesamt auszubauen.
Expertinnen und Experten zweifeln daran. Sie sagen, dass wir weiterhin den Strom aus den kleinen Anlagen brauchen. Immerhin kommt fast ein Drittel des Solarstroms von diesen kleinen Solardächern. Das rechnet das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme vor. Wenn der Boom bei den kleinen Anlagen gestoppt wird, auch wegen der geplanten Reform, könnte das 80%-Ziel für erneuerbaren Strom schwerer erreichbar sein. Zumal es doch einige Zeit dauern kann, bis große Solarparks tatsächlich an den Start gehen. Und Kritiker der Reichepläne sagen auch, es ist doch besser, die Dächer zu nutzen, die eh schon da sind, als im großen Stil jetzt irgendwelche Freiflächen mit Solar zuzupflastern.
Es geht ja bei der Reform des Solargesetzes auch darum, Kosten zu sparen und gleichzeitig das ganze Stromsystem bei uns in Deutschland effizienter zu machen. Und dafür sehen viele andere Möglichkeiten. Experten sagen, es würde zum Beispiel Sinn ergeben, mehr Speichermöglichkeiten zu schaffen, damit der Strom, der in den Sonnenstunden produziert wird, aufgehoben werden kann für dunkle Stunden. Dafür könnte man übrigens besser als bisher auch noch die Speicher nutzen, die in den privaten Häusern stehen, sagt Yannick Schall von 1,5 Grad. Schon jetzt sieht er da einiges Potenzial, das ungenutzt liegt. Er meint, die Batteriespeicher, die jetzt schon in unseren Eigenheimen rumstehen, haben zusammen eine Kapazität von ungefähr 20 Gigawatt. 20 Gigawatt, wenn man die besser nutzen könnte, wenn die vernetzt wären, dann wäre das ganze System viel effizienter und Solarstrom könnte besser gespeichert und dann besser über die Netze verteilt werden.
Dann könnten wir uns vielleicht auch das ein oder andere neue Gaskraftwerk sparen. Die baut und betreibt man ja auch nicht umsonst. Aber das funktioniert natürlich nicht alles pünktlich bis zum Stichtag 1. Januar 2027. Vielleicht wäre es deshalb besser, die Einspeisevergütung nicht komplett zu streichen, sondern sie allmählich abzuschmelzen. Das passiert ja jetzt auch schon. Für neue PV-Anlagen sinkt die Einspeisevergütung automatisch alle 6 Monate um etwa 1%. Irgendwann wäre sie dann bei null, aber eben nicht schon 2027, sondern erst später. Dieses Runterfahren auf null könnte man auch beschleunigen, statt die Einspeisevergütung vom einen auf den anderen Tag einfach zu stoppen, damit alle mehr Zeit haben, sich vorzubereiten.
Aktuell ist der Gesetzentwurf von Katharina Reiche in der Ressortabstimmung. Das heißt, in den anderen Ministerien wird darüber jetzt beraten. Und da kommt ja eigentlich nichts so raus, wie es reingegangen ist. Es ist also gut möglich, dass da noch irgendeine Art von Kompromiss rauskommt.
Also, wir nehmen mit, wenn die Pläne des Wirtschaftsministeriums genauso umgesetzt werden, wie es Katharina Reiche gerade plant, dann wird sich eine Solaranlage nur noch für Haushalte lohnen, die sehr viel Strom verbrauchen und den Großteil davon selbst produzieren können. Zumindest so lange, bis unser Stromsystem besser und smarter ausgebaut ist.
Im Moment nach den alten Regeln, wenn ihr bis zum Jahresende eine Anlage noch auf euer Dach schraubt, rentiert sich die noch für Haushalte mit einem normalen Stromverbrauch. Also wenn ihr euch sowieso immer schon eine PV-Anlage anschaffen wolltet, dann solltet ihr euch jetzt besser beeilen. Ihr braucht auch gar nicht mehr zu warten, bis diese Ressortabstimmung da irgendwie zu Ende ist und wie die ausgeht. Dieses anschließende Verfahren im Bundestag braucht ihr auch nicht mehr abzuwarten, sondern dann macht es auf jeden Fall jetzt noch Sinn, in diesem Jahr mit der Solarstromproduktion zu starten, und dann habt ihr euch nämlich diese Einspeisevergütung noch gesichert.
Und wenn ihr es dieses Jahr nicht mehr schafft, dann müsst ihr vermutlich nicht komplett verzweifeln, denn jetzt muss ja aus diesem Gesetzentwurf erstmal noch ein Gesetz werden. Und wer weiß schon, wie das am Ende aussieht.
Aber ich weiß, dass wir ganz bestimmt, wenn da wirklich Nägel mit Köpfen gemacht werden, wir drüber reden. Hier im Plus-Minus-Podcast. Wir gucken ja immer auf Wirtschaft, die euch betrifft. Was ändert sich in eurem Leben konkret? Und deshalb freuen wir uns, wenn ihr weiterhört und uns abonniert, uns Mail schreibt, plus-podcast@ard.de, und auch fleißig kommentiert.
Ein großer Dank geht raus an die Autorin dieser Folge, Geli Hensoldt.
Und an die Redakteure Christian Sachsinger und Tamara Land.
Und damit das hier alles gut klingt und unsere Versprecher rausgeschnitten wurden, ja, vielleicht passiert es Anna und mir 1,4 Mal pro Folge, dass wir uns versprechen. Dass ihr das nicht hört, habt ihr Jo Baumann zu verdanken.
So, und an dieser Stelle sagen wir einfach normalerweise ganz normal ciao, tschüss. Aber heute funktioniert das nicht, weil wir nicht sagen, bis nächste Woche in alter Frische. Wir machen so eine kleine Neuaufstellungspause.
Und die dauert tatsächlich ein bisschen länger als 7 Tage. Ihr müsst euch also so ein bisschen gedulden, bis ihr uns in alter Frische wieder hört und mit ganz niegelnagelneuen Folgen. Die kommen nämlich erst Ende Juli wieder. Aber ihr hört in der Zwischenzeit von uns.
Ja, denn während wir da so kreativ im Hintergrund basteln und eben keinen Urlaub machen, sondern uns neue Sachen für euch ausdenken, da schicken wir euch immer mal wieder die ein oder andere Lieblingsfolge vorbei. Da könnt ihr nochmal reinhören, reinklicken, welche Themen wir bisher am besten fanden.
Und wenn ihr es gar nicht erwarten könnt, dann geht ihr einfach den Feed nochmal von vorne durch. Und bis ihr wieder am Ende angekommen seid, sind wir aus der Pause zurück. Und es ist Ende Juli und es gibt niegelnagelneue Folgen.
Super.
Also,
ich freue mich
drauf. Schönen Sommer.
Bis dahin. Bis dann.
Ciao.
Und eine Sache haben wir natürlich trotzdem noch. Wir haben einen kleinen Hörtipp für euch und fragen dabei, was passiert denn eigentlich, wenn sich zwei Journalisten mit ganz unterschiedlichen Meinungen die wichtigsten aktuellen Themen vornehmen? 7 Tage wach kommt dabei raus. Das ist der etwas andere News-Podcast von rbb24.
Christoph Schrag und Hendrik Schröder sind schon jahrelang befreundet, streiten über das, was zählt, egal ob Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft. Die beiden liefern nicht nur die Schlagzeilen, sondern versorgen euch auch mit Denkanstößen. 7 Tage wach gibt's jeden Freitag, pünktlich zum Wochenende, in der ARD Sounds App.